Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
Hallo und herzlich willkommen bei Macht und Millionen, dem True Crime und Investigativ-Podcast von Business Insider. Ich bin euer Host, Kajan Oeskens, Chefredakteur von Business Insider. Und heute gehen wir gleich in die Vollen. Kein großes Vorgeplänkel. Bei mir im Studio sitzt Joanna Lehner, Investigativreporterin von Business Insider. Hallo Joanna.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Und Joanna, die hat für diese Folge uns einen ganz besonderen Fall mitgebracht, auf den uns nämlich ein Hörer aufmerksam gemacht hat. Also Premiere bei Macht und Millionen, dass erstmals ein Hörer uns die Initialzündung für diese Folge gegeben hat. Und dieser Hörer, der ist selbst Opfer eines Anlagebetrugs geworden und jagt seitdem einen gewissen Wolfgang Höft hinterher. Und Joanna, die ist bei ihrer Recherche zu dem Fall auf einen Millionenbetrug, viele weitere Fälle von abgezockten Anlegern gestoßen und auf das komplizierte Firmengeflecht von Höft. Außerdem geht es auch um die untätigen Behörden, unter anderem unsere Lieblingsbehörde, die BaFin, dabei.
Wow, ey, also jetzt legst du einmal 150.000 Euro an und dann hättest du doch mal besser hinterfragen müssen, was das eigentlich genau ist und wer da eigentlich hintersteckt. Aber es war halt dieses sehr seriöse Auftreten dieser MW Finance Gruppe, was das ganze Versicherungsthema angeht. Und heute würde ich sagen, ist das wahrscheinlich genauso Masche, dass sie eben über das Versicherungsthema an die Kundschaft rankommen, um dann diese Geldanlagen irgendwie an den Mann zu bringen.
Und diese Stimme, die ihr gerade hört, das ist die Stimme von dem Hörer, der sich bei uns gemeldet hat mit seiner Geschichte. Und weil der Hörer aber anonym bleiben möchte und nicht mit Klarnamen in der Geschichte auftauchen möchte, nennen wir ihn jetzt hier einfach mal Michael.
So, und dieser Michael hat sich bei mir bei LinkedIn, ich habe ja letztes Mal in der Abschiedsfolge von der letzten Staffel erzählt, dass ich eher bei LinkedIn als bei Instagram bin. Und dann hat er sich gleich bei mir gemeldet bei LinkedIn, hat mir eine Nachricht geschickt und dann hat Joanna diese spannende Recherche übernommen. Erzähl mal, Joanna, wie lief das ab?
Ich habe ihn dann nämlich angerufen und wir haben dann etwas länger telefoniert und dann hat er mir mal Einblick gegeben in diese Geschichte. Und die ist wirklich erstaunlich, weil seine Familie hat ein Haus verkauft und da sind 150.000 Euro übrig geblieben. Und hat sich Michael gedacht, Mensch, diese 150.000 Euro könnte ich doch eigentlich mal investieren. Und damit ist er dann zu seiner Versicherungsmaklerin gegangen, hat gesagt, Mensch, hast du nicht eine Idee? Weil die hat ihm immer erzählt, es gibt da hochlukrative Vermögensanlagen von einem sogenannten Wolfgang Höft und er müsse doch unbedingt sein Geld dort investieren. Und hat Michael sich gedacht, warum nicht? Im Herbst 2022 investiere ich diese 150.000 Euro. Ich bekomme 2,5% Rendite. Das war für die Zeit jetzt auch nicht irgendwie besonders, also das wirkte seriös, vertrauenswürdig.
Ja, vor allen Dingen, wir haben ja hier schon in den Macht- und Millionen-Folgen ganz andere Renditeversprechen gehört. Ich erinnere mich an Jürgen Haagsen, Mr. 1300%. Da sind diese 2,5% wirklich überschaubar.
Genau, also er hat ein wirklich richtig gutes, sicheres Gefühl gehabt und investiert sozusagen das Geld. Und dann kam der große Knall. Weil als er das Geld dann nämlich im Juni zurückhaben wollte, da hat er auf einmal gemerkt, was funktioniert nicht.
Er hat das Geld nicht zurückbekommen. Er hat es dann ja in eine stille Beteiligung investiert. Und wir sind ja auch immer so ein bisschen ein Bildungspodcast. Erzähl uns doch mal, Joanna, was ist diese stille Beteiligung?
Genau, er hatte das Geld in eine stille Beteiligung investiert. Und was ist eine stille Beteiligung? Das wäre jetzt so, Kajan, wie wenn ich ein Unternehmen hätte und du würdest mir Geld geben und dafür beteilige ich dich an meinen Gewinnen. Und warum heißt das alles still? Still ist, weil du bei meinem Unternehmen eigentlich nichts zu sagen hast, sondern du kriegst dann nur die Gewinne dafür, dass du dein Geld bei mir anlegst.
Und ihm waren halt diese 2,5% garantiert, aber dann hat er plötzlich gar nichts mehr bekommen.
Genau, der Vertrag lief aus und er hat sich immer erkundigt, wann bekomme ich denn jetzt endlich mal mein Geld ausgezahlt? Und diese Maklerin hat ihn dann immer darauf verwiesen, ach, ich muss das mit dem Herrn Höft klären, wenden Sie sich doch mal an den Herrn Höft. Und für den Michael war das total komisch, weil mit dem Herrn Höft hatte er ja noch nie irgendwas zu tun.
Und das war ja offenbar der Strippenzieher dahinter.
Das war sozusagen der Strippenzieher hinter diesen ganzen Anlageprodukten. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, wer der eigentlich ist. Aber für Michael ist es eine ganz wichtige Person, weil er muss eigentlich diesem Höft hinterherjagen, der angeblich sein Geld investiert hat und der dafür verantwortlich ist. Und deshalb habe ich den Michael auch mal gefragt, wie sich das eigentlich anfühlt. Man hat so viel Geld da reingesteckt und jetzt jagt man auch noch jemandem hinterher, den man noch nie gesehen hat, also einem Phantom.
Ja, das ist auf jeden Fall ganz schön unbefriedigend, dass man da überhaupt keinen hat, den man da wirklich mal ansprechen kann und zur Rede stellen kann mit der Sache. Und man weiß halt auch nie so richtig, wer steckt da jetzt alles mit drin.
Ja, wer steckt da alles mit drin? Diese entscheidende Frage hat sich natürlich Joanna bei ihrer Recherche gestellt. Joanna, was ist dann passiert?
Ich habe mir den Höft dann mal genauer angeguckt. Mir war da natürlich auch überhaupt kein Begriff, das ist ja niemand Bekanntes. Aber was mir aufgefallen ist dann bei meiner Recherche, er ist offenbar der Kopf eines weit verzweigten und sehr komplizierten Firmengeflechts, MW Finance Group. Und das ist eine Gruppe, die hat Gesellschaften überall in Deutschland und die hat Anleger im ganzen Land offenbar um ihr Geld gebracht. Und bringt auch die Anleger offenbar immer noch um ihr Geld. Und das Krasse ist, Michael ist eben nicht der Einzige, dem das passiert ist. Er ist kein Einzelfall, sondern ganz, ganz viele andere Anleger jagen diesem Höft hinterher.
Und du hast dann ja auch mit anderen Opfern gesprochen. Da war ja zum Beispiel dieser Rentner dabei, oder?
Also das hat mir wirklich auch ein bisschen das Herz gebrochen. Der hat sein ganzes Leben lang gearbeitet, sein ganzes Erspartes da reingesteckt, weil er gedacht hat, er bessert damit seine Rente auf. Er kriegt da monatlich dann Rendite ausgezahlt und das wird schon passen. Und das waren über 300.000 Euro.
Es war ein 84-jähriger Rentner und dann fand ich ja auch die Geschichte auch sehr spektakulär von dem Bäcker aus Bayern.
Genau, das ist so ein Bäcker aus dem Münchner Speckgürtel, Stefan Dümig heißt der und der hat eine 500.000 über die MW Finance Group investiert. Und das als kleiner Hinweis, also auf den kommen wir später auch nochmal zu sprechen, weil der ist einer der wenigen Leute, der hat den Höft mal getroffen persönlich.
Hat aber auch sein Geld nicht wiedergesehen, muss man ganz klar sagen. Aber jetzt kommen wir mal dazu, welche Dimension hat denn dieser ganze Fall?
Es sind nicht nur diese einzelnen Fälle, die dann aufgeploppt sind in meiner Recherche, sondern ich habe dann auch mal nachgefragt und die Staatsanwaltschaft in Bonn, die ermittelt gegen den Höft und zwar schon seit 2019. Und der Tatvorwurf ist Betrug im Zusammenhang mit Geldanlagen, die er ganz am Anfang mal begonnen hat in Belgien und dann später in Deutschland weitergeführt hat, wo auch der Michael dann sozusagen Teil davon geworden ist. Und das Krasse ist sozusagen, die Anwälte von den Betroffenen, die sagen, das ist nicht nur der Rentner, das ist nicht nur der Bäcker, sondern das sind wirklich mehrere hunderte geprellte Anleger. Und der Schaden ist wahrscheinlich zu beziffern auf mehrere Millionen Euro. Das muss man sich mal vorstellen.
Das ist schon krass. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer ist Höf? Wo ist er? Der Michael, der hat ihn ja nie zu Gesicht bekommen. Der ist ihm ja immer hinterher gejagt, muss man ja schon fast sagen. Und überall recherchiert, wo könnte denn der Höft eigentlich sein? Und dann ist er ja mal nach Bonn in die Firmenzentrale gefahren, weil er gehört hatte, an dem Tag sei Höft zu einem Termin da. Und dann hat er sich zu diesem Termin schlagkräftige Unterstützung mitgebracht. Und zwar einen Freund, der ein paar Muskeln mehr hat als vielleicht jeder andere. Und mit dem ist er da aufgetaucht. Und das erzählt er uns jetzt mal.
Und dann habe ich wirklich gesagt, dann fährst du da einfach mal hin. Wenn du jetzt weißt, dass sie da sind, die beiden, dann fährst du da mal hin und sprichst ihn mal direkt drauf an, was das denn soll. Ja? Und ich habe das dann auch gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe einen ganz tollen Freund aus der Jugendzeit, der auch mal leistungsmäßig geboxt hat. Und ja, das sieht man ihm noch ein bisschen an von der Statur und allem. Und habe ich ihn einfach kurz gefragt, ob er mitkommen würde. Und dann hat er sich auch seine schwarze Lederjacke angezogen und dann sind wir da zusammen in die Firmenzentrale rein. Dann sagte ich, ja, ich bin der ich habe hier eine Geldanlage und die ist jetzt schon seit einiger Zeit überfällig. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass der Höft heute hier ist, um mir mal zu erklären, wann ich denn mein Geld wiederbekomme. Und er sagte, ja, nee, der ist heute nicht hier und er wird das aber gern alles aufnehmen. Und er wollte dann sofort auch wissen, wer ich denn sei und vor allen Dingen auch, wer denn mein Begleiter sei. Ja? Und da haben wir nur gesagt, das tut nichts zur Sache, wer er ist. Ich bin der und sie schulden mir hier 150.000 Euro. und das eben auch dann relativ deutlich nochmal gesagt. Und man hatte aber schon so ein bisschen das Gefühl, das schockt die Belegschaft jetzt nicht. Also das habe ich mir so gedacht, das wird nicht das erste Mal, dass da einer kommt und sagt, ich warte auf mein Geld.
Also der Michael geht mit seinem Boxerfreund da rein zur Unterstützung, ein bisschen körperlich Eindruck machen. Und ja, die Belegschaft war nicht geschockt. Das heißt, die haben das wahrscheinlich schon öfter erlebt, dass da erboste Anleger bei denen aufgetaucht sind.
Und das Krasse ist sozusagen bei der Hüft, der war nicht da, ja. Michael wurde da abgewimmelt, der musste mit leeren Händen wieder abziehen, obwohl er sich extra so starke Unterstützung geholt hat. Und er hat danach sogar Hausverbot bekommen. Und das finde ich eigentlich total abstrus, weil ich meine, der geht da hin und sagt, Leute, ihr schuldet mir noch Geld. Und dann wird er abgewimmelt und bekommt am Ende dafür noch Hausverbot.
Ja, das ist wirklich eine heftige Geschichte. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, wer ist eigentlich Herr Höft? Was weiß man über diesen Mann, Joanna?
Also, er ist auf jeden Fall weniger als wir beide auf Social Media unterwegs. Er hat nämlich, also wenn man ihn googelt, man findet so gut wie nichts Persönliches zu dem. Eigentlich immer nur die Verbindungen zu seinem Firmengeflecht. Und wir haben da auch nochmal ein bisschen tiefer gegraben und haben aus Ermittlerkreisen herausgefunden, dieser Höft ist kein unbeschriebenes Blatt und der ist schon bei Behörden aufgetaucht. Und zwar ist der in den 90ern schon wegen Betrug verurteilt worden und in den 2000ern offenbar, weil er seinen Mitarbeitenden keinen Lohn gezahlt hat oder den Lohn veruntreut hat. Das heißt, der war schon mal in den Fängen der Behörde, hat aber trotzdem weitergemacht und hat dann Leute abgezockt.
Ja, das kennen wir ja von unseren Betrügern. Das ist ja oftmals der Fall, dass dann, wenn du einmal in so eine Geschichte gemacht hast, ist es selten, dass du dann irgendwie dann wieder auf den Pfad der Tugend zurückkommst.
Naja, und du hast ja wahrscheinlich auch einmal Geld gerochen. Du hast ja mitbekommen, wie viel Geld man damit verdienen kann, ne? Warum dann aufhören? Genau, und dann hat der Höft weitergemacht. Der hat sich nämlich dann ein ganzes Firmensystem aufgebaut und Dreh- und Angelpunkt ist die Mittelständische Vermögens- und Finanzberatung GmbH mit Sitz in Bonn. Das hat 2006 schon angefangen, das muss man sich mal vorstellen.
Also ja, schon ein paar Jahre dabei.
Genau. Und diese Firma, die hat er dann später nochmal umbenannt. Mittlerweile heißt die jetzt FinCap Global Investment GmbH. Und Ziel war es eben, dieser zentralen Firma Anleger zu vermitteln.
Und das war dann ja nicht nur in Bonn, sondern er hat sich dann ja auch ausgeweitet.
Der hat das in ganz vielen verschiedenen Städten, übrigens auch, wo viele vermögende Leute wahrscheinlich wohnen, angesiedelt. Also in Stuttgart, Baden-Baden, in Düsseldorf. Und hat dann immer die Namen auch teilweise gewechselt von seinen Firmen und den Sitz gewechselt. Und ganz oft waren da Personen, Geschäftsführer, die dann auch über die Jahre wieder gewechselt haben. Wahrscheinlich Strohmänner und Strohfrauen. Aber Höft hat die wohl immer im Hintergrund kontrolliert.
Inwiefern hat er die kontrolliert?
Er war immer für diese Anlageprodukte zuständig. Also ganz oft haben wir in Chatverläufen und so weiter auch immer wieder lesen können, dass die gesagt haben, da müssen wir uns bei Herrn Höft erkundigen. Wir sind dafür gar nicht zuständig, wir machen nur Versicherungsprodukte. Wir müssen uns alles mit dem Herrn Höft abstimmen.
Der ist also so der Mann im Hintergrund, der die Fäden gezogen hat.
Genau. Und der quasi selber gar nicht so oft in Erscheinung getreten ist. Der ist immer nur zu den ganz vermögenden Kunden selber gefahren. Aber er hat eben alles hintenrum organisiert. Und ich habe dann mal geguckt, es gab sogar mal eine Website von der Muttergesellschaft, der MW Finance Group. Und die ist jetzt aber gelöscht. Also irgendwie wollte man da wohl Spuren verwischen. Und ich habe mir die im Archiv dann aber nochmal angeguckt. Und da präsentiert er sich als Vorstand der Muttergesellschaft, also der MW Finance.
Und da ist er auch zu sehen im Foto. Beschreib ihn doch mal. Wie sieht der Herr Höft aus über das Phantom?
Er sieht eigentlich ganz seriös aus. Graue, zurückgekämmte Haare. Der hat so ein Gewinnerlächeln, weißes Einstecktuch, rot-weiß gestreifte Krawatte, dunkelblaues Sakko. Also wirklich eigentlich so ein typischer Berater und Vorstand, so wie man sich den vorstellt.
Obwohl Einstecktuch ist ja auch irgendwie ein bisschen oldschool, oder?
Passt ja vielleicht zu den älteren Anlegern, ne?
Ja, und Anlegerinnen. Das stimmt.
Also
das
ganzen Rentner, das also ist doch der perfekte Schwiegersohn, der ihm noch eine gute Anlage verkauft.
Also wenn bei mir ein Anlageberater mit Einstecktuch auftauchen würde, dann würde ich sofort den Raum verlassen.
Ja, okay, ich vielleicht auch. Aber was ich auch noch darüber hinaus ganz witzig fand, also ein Berater, der mal für ihn gearbeitet hat, der hat auch gemeint, der hat sich jetzt nicht so zurückgehalten. Also der ist dann bei seinen vermögenden Kunden auch mal einen Porsche Cayenne vorgefahren und hat eine Rolex getragen.
Na klar, das gehört natürlich dazu. Das kennen wir von unseren Betrügern, so diese Fassade aufbauen nach dem Motto, naja, dann sehen die Kunden, der hat's geschafft. Wenn der es geschafft hat, dann schaffe ich es vielleicht auch. Das ist ja oftmals dieser Gedanke, der dabei eine Rolle spielt. Und einer, der dachte, er schafft's auch, war der Bäcker, den wir vorhin schon angesprochen haben, der Bäcker aus Bayern. Und der hat ihn ja auch mal getroffen. Wie lief das ab?
Genau, der Stefan Dümich, der hat nämlich sich mal überlegt, er möchte eigentlich aufstocken auf 1 Million. Der hatte 500.000 drin und dann ist der Höft persönlich bei ihm vorbeigefahren. Das hat der Dümich auch so erzählt, dass dann immer wieder, als klar war, er wird auf 1 Million aufstocken, wurde er plötzlich angerufen. Und irgendwann hat er dann mal zugesagt und dann ist der Herr Höft vorbeigekommen bei ihm persönlich und wollte ihm scheinbar überzeugen, jetzt wirklich noch mehr Geld da rein zu investieren. Und das hören wir uns jetzt mal an, wie er das beschreibt, wie der Höft da eigentlich reingekommen ist in das Büro.
Vom ganzen Benehmen her, vom Auftreten her, also war sehr arrogant und sehr selbstsicher. Und hat natürlich die ganze Rhetorik ging immer auf das hinaus, auszuhorchen, was hat man noch alles? Was kann man noch alles abziehen?
Ja, hat er denn auch was über sich erzählt?
Nee. Der hat ja gar nichts erzählt. Er hat bloß, wenn er was von sich erzählt hat, dann hat er bloß erzählt, dass er eine riesen Firma ist und dass sie ja mit so vielen Millionen und so vielen Hunderte von Millionen arbeiten.
Also der Bäcker aus Bayern, der hat 500.000 Euro dort angelegt, die hat er bis heute nicht gesehen. Und jetzt, um das zu verstehen, wie der Höft an diese Millionen gekommen ist, muss man natürlich auch sein System verstehen, die Masche von Höft. Und was ist dabei bei deinen Recherchen rausgekommen?
Das war wirklich eigentlich eine kluge Masche. Und zwar hat er mit der MW Vermögens- und Finanzberatung ältere, schon bestehende Versicherungsbüros aufgekauft und hat dann entweder die Makler übernommen oder seine eigenen eingesetzt. Und damit ist er quasi an die Adressen von den langjährigen Kunden gekommen. Und der Vorteil war, die ganzen MW-Vermittler, also seine Vermittler, die haben ja profitiert von dem Vertrauen, was die Kunden schon vorher in ihre Versicherungsvermittler hatten. Die haben ja langjährige Kundenbeziehungen gehabt, die haben da wahrscheinlich auch einen guten Job gemacht und so weiter. Und dann haben die gedacht, Mensch, jetzt da, ich habe ja immer gute Erfahrungen gemacht, warum nicht weitermachen? Und ich denke, eine große Sache war auch noch, diese Kunden haben ja vorher nur Versicherungsprodukte gekauft. Und plötzlich wurden denen Anlageprodukte verkauft, von denen wahrscheinlich viele gar keine Ahnung hatten.
Und Versicherungen, das ist ja auch immer schon so eine Vertrauensgeschichte. Da hast du dann deine ganzen Versicherungen geparkt und das ist ja so jemand, wo man das Gefühl hat, okay, der weiß sehr viel über dich und der berät dich gut und oftmals funktioniert das ja auch dann mit den Versicherungen. Bei dem Michael war es ja auch so, dass der gesagt hat, diese Versicherungsvertreterin, die hat ihm immer bei Wasserschäden und so weiter immer bestens geholfen.
Genau, so ein Vermittler, der ist ja auch in so einem Leben richtig dabei. Ne? Da passiert, dann nimmt man mal vielleicht ein Darlehen fürs Haus auf oder hat die und die Versicherung.
Hast du eigentlich einen Versicherungsberater?
Nee, ich habe keinen.
Ich glaube, das hat sich jetzt auch gewandelt so mit der Zeit. Ne? Früher hatte man so einen festen Versicherungsberater, dann ist man dann immer persönlich hingegangen. Und heute machen wir das ja auch irgendwie alles digital und vergleichen die Angebote. Und deswegen ist so für deine Generation, so der Versicherungsberater, auch gar nicht mehr notwendig.
Nee, ich würde mir eher einen Rentenberater reinholen.
Ja, ihr denkt ja schon an die Rente, genau. Ich wäre ja übrigens fast meiner Versicherungsbranche gelandet, bevor ich in den Journalismus gekommen bin.
Ach echt?
Ja, weil ich brauchte mit 18 Geld und hatte dann so ein Versicherungsseminar gemacht und dann sollte ich aber alle meine Freunde aufschreiben, denen ich die Versicherung verkaufen soll. Und da hatte ich dann moralische Skrupel und dann habe ich mir gedacht, dann gehe ich doch lieber in Journalismus.
Wobei, ich hätte dir wahrscheinlich vertraut.
Ja. Aber das, was wir zum Beispiel machen, gerade mit den Informanten, wir verkaufen denen natürlich keine Versicherung, aber das hat natürlich auch super viel mit Vertrauen zu tun und dieses Vertrauen auch nicht zu missbrauchen. Also ein paar Parallelen gibt's.
Und ich meine, das Interessante ist, hast du da eigentlich dann auch gelernt, wie du an die Kunden herantrittst?
Ja, da gibt es dann auch so einen richtigen Leitfaden, wie man Stück für Stück an die rankommt. So, das ist ja auch mittlerweile alles psychologisch erforscht.
Ja, das Gute ist, ich habe so einen Leitfaden mal an die Hand bekommen, die in diesen MW-Gesellschaften rumgeschickt worden 2018 an Vertriebsmitarbeiter.
Ja, der ist großartig. Also da kommt man echt nicht so einfach ran an diese Leitfäden. Die sind eigentlich immer so ein bisschen unter Verschluss. Und das ist echt toll, dass du das rausgekriegt hast. Und jetzt wollen wir euch einmal ein paar Sachen aus diesem Leitfaden vorlesen. Und der beginnt mit folgenden Sätzen. Also, ein Leitfaden ist kein Verkaufsgespräch, sondern die Spiegelung eines fiktiven, systematischen Gespräches mit einem guten Mittelklassekunden. Ein guter Mittelklassekunde ist 50 Jahre alt. Ich bin, glaube ich, so ein bisschen so ein guter Mittelklassekunde.
Ja.
Verheiratet bin ich auch, 3 Kinder habe ich nicht. Ein Familienhaus, erfolgreich in seinem Job, auf jeden Fall. 90.000 Einkommen, sage ich nichts zu. Rückkaufwerte und Anlage um die 250.000 Euro, sage ich auch nichts zu. Monatlicher Aufwand für Ansparung ca. 1.000 Euro. So, und da steht dann in diesem Leitfaden kurz ein 25.000 Euro Kunde. Gut gemacht und gut versorgt, möglicherweise ein Schlüsselkunde. Und weiter heißt es da, und selbstverständlich werden wir alles, aber auch wirklich alles geben, um diesen Kunden zu gewinnen. Besonders dann, wenn er anderer Meinung ist und Einwände hat.
Wahnsinn. Also da wird wirklich komplett so ein Porträt entworfen, wie der perfekte Kunde aussieht. Und was ich in dem Leitfaden aber auch ein bisschen haarsträubend fand, war, welches Menschenbild da eigentlich so ein bisschen zugrunde gelegt wird. Da lese ich auch mal vor. Der Kunde ist dumm, kann nicht rechnen. Der Kunde hat nicht die Informationen. Der Kunde lebt in seiner eigenen Welt. Man muss dem Kunden helfen.
Ja, das muss man auf jeden Fall. Also, und dann steht auch so ein Satz drin, wer fragt, führt. Das heißt, der Berater soll den Kunden ganz viel fragen, um das Gespräch zu bestimmen und in eine bestimmte Richtung zu locken. Und dann soll er ihm auch klar machen, was eigentlich diese tolle Vermögensberatung für ihn bedeutet. Und dann heißt es hier, in der Folge bedeutet das, dass die Einrichtung ihres Hauses exklusiver wird. Die Motoren stärker, der Wein erlesener. Die Reisen exotischer, die Zufriedenheit und die Sicherheit werden deutlich höher.
Also es ist auch schon ein bisschen auf, ich finde, Motoren stärker, schon eher auf Männer ausgelegt, oder?
Ja, wahrscheinlich sind Männer so eher ansprechbar auf diese ganzen Prestigegeschichten.
Ja, und dann geht es hier auch sogar noch weiter. Die haben so ein bisschen so ein paar Eckpunkte rausgeschrieben zu ihrem Anlageprodukt. Zum Beispiel, BaFin prüft alle Anlagen, die in Deutschland angeboten werden. Es ist genossenschaftlich organisiert in Belgien. Das erzählen wir gleich noch, wie das genau organisiert ist. Erfolgreiche Vermögensverwaltung im 12. Jahr und so weiter und so fort. Also da wird extrem dafür geworben, auch mit Sicherheit, ne, dass die Behörden das alles im Blick hätten und dass man sich da eigentlich keinen großen Kopf machen muss.
Und es werden natürlich auch traumhafte Zahlen erzählt, also traumhafte Renditen. Da wird gesagt, also wenn man 250.000 Euro als Einsatz hat, dann kann man das innerhalb von 10 Jahren verdreifachen auf 750.000 Euro. Und wenn der Vermögensberater 20 Jahre Zeit hat, dann werden aus den anfänglich 250.000 Euro voraussichtlich über 2 Millionen Euro. So, und dann war natürlich auch, was ich auch total spannend fand, dann hieß es ja, es kann natürlich sein, dass der Kunde in diesem Gespräch dann so Einwände hat und sagt zum Beispiel, ich muss das mal mit meinem Steuerberater besprechen. Das steht dann auch in diesem Leitfaden drin. Und dann soll man halt sagen als Berater, naja, der Steuerberater war ja gar nicht dabei bei diesem Gespräch, der ist da vielleicht negativ unterwegs, der streut nur Zweifel, auf den sollte man nicht hören. Und der Berater soll dann quasi, wenn es ganz hart auf hart kommt, auch ruhig sein Ehrenwort geben, dass wir nicht aufhören, weiter für sie zu arbeiten und den Ertrag zu steigern, egal mit welcher Summe man eingestiegen ist. Also das Ehrenwort spielt dann auch eine Rolle. Also das sind so die Sachen, die sind den Beratern in diesem schriftlich fixierten Leitfaden an die Hand gegeben worden.
Also ich muss sagen, Ehrenwort wäre jetzt für mich nicht so vertrauenswert. Aber ich finde so generell so zu der Erklärung, wie das abgesichert ist und so, da würde ich wahrscheinlich auch drüber nachdenken. Und jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, Kajan, wie man auf die Kunden zugegangen ist. Also die Frage, die ja so ein bisschen offen bleibt, ist, was hat man denen eigentlich genau gekauft? Wir haben ja gerade auch von belgischen Genossenschaften und sowas geredet.
Genau, jetzt kommen wir zu dem Modell 1. Also mit welchen tollen Modellen sollten diese traumhaften Renditen eingefahren werden?
Das habe ich auch recherchiert, indem ich mir viele Urteile besorgt habe. Es gibt nämlich inzwischen mindestens 6, wo der Höft und die MW-Gruppe rechtskräftig verurteilt wurden am Oberlandesgericht in Köln. Und die geben Einblick in sein System. Und zwar hat der Höft nämlich angefangen mit Investitionsangeboten in Belgien, also im Ausland. Und das muss man sich so vorstellen, Kajan. Also du hast zum Beispiel ein paar tausend Euro. Du bist jetzt der perfekte...
Ich bin Schlüsselkunde,
ja. Du bist Schlüsselkunde, ja? Genau. Und du hast ein paar tausend Euro übrig und denkst dir, Mensch, ich möchte mein Geld jetzt für die Rente anlegen.
Ja, und dann, was mache ich dann?
Und dann gibst du mir das Geld und ich sage, ich parke das jetzt in der belgischen Genossenschaft und von dort aus investieren wir das Geld in namhafte Unternehmensaktien. Ja?
Zum Beispiel? Welche
Zum
sind
Beispiel,
dann dabei?
Ich habe hier so ein Investmentportfolio aus 2016. Ah. Ist ganz interessant. Also da ist dann zum Beispiel in Aktien in Deutschland, BMW ist dabei, SAP, aber auch, Achtung, Wirecard.
Oh, das wäre dann nicht so gut gewesen. Also das ist dann das Portfolio, in das dann angelegt wird.
Genau, es gibt hier auch USA, zum Beispiel Amazon ist dabei oder Apple. Also es macht eigentlich einen total seriösen Eindruck, dass man in solche Aktien investiert. Das sind ja alles namhafte Unternehmen. Dann ist es aber so, also dann würde ich quasi das alles für dich anlegen in diesen Aktien und erwirtschafte für dich eine Rendite. Mhm. Und dann würde ich dir das Geld, nachdem ich die Rendite habe, wieder zurückbezahlen. Also entweder als monatliche Rente oder irgendwann alles zusammen. Also das gesamte Geld, was du einmal angelegt hast, plus die Rendite.
Ja, das kann ich zum Beispiel auch machen bei dem, wo ich für die Rente angelegt habe. Weil wir haben ja als Journalisten haben wir auch so ein besonderes Presseversorgungswerk. Mhm. Da kommst du nur rein, wenn du Journalist bist. Und da kriegst du auch einmal im Jahr so eine Benachrichtigung und dann kannst du entweder als Einmalsumme dann im Renteneintrittsalter haben oder als monatliche Rente.
Genau. Und genau so hat er das quasi auch gemacht, bloß dass er eben das mit belgischen Genossenschaften gemacht hat.
Aha, und aber die gab es eigentlich gar nicht. Oder wie, was ist denn aus diesen Geldern mit diesem belgischen Modell geworden?
Also am Anfang gab es die schon, aber es gibt mittlerweile eben auch Urteile, weil Anleger ihr Geld dann nicht wiederbekommen haben. Die haben zivilrechtlich geklagt. Das ist jetzt auch gerade rechtskräftig geworden. Und da habe ich mal in die Urteile reingeguckt. Und da steht, dass Ermittlungen haben ergeben, dass das Geld offenbar gar nicht bei der Genossenschaft angelegt worden ist.
Oh, das ist natürlich nicht so gut. Wo ist das Geld denn verschwunden?
Das Geld soll laut der Ermittlungen hauptsächlich in Firmen von Höft, also in Firmen in diesem MW-Imperium, reingeflossen sein, um diese Firmen zu refinanzieren. Und das Geld soll auch an frühere Anleger geflossen sein, weil es wurde ja offenbar keine Rendite erwirtschaftet. Aber man musste ja früheren Anlegern trotzdem vorgaukeln, ja, wir haben eine Rendite erwirtschaftet und wir zahlen euch was aus.
Um die dann auch so ein bisschen ruhig zu stellen wahrscheinlich.
Genau, das ist eigentlich auch eine Art Schneeballsystem. Genau, man hat quasi das Geld genommen, was andere angelegt haben und hat den anderen dann ausgezahlt als angebliche Rendite. Und außerdem, das finde ich den Hammer, ist das Geld auf ein Konto in Liechtenstein geflossen.
Oh, Liechtenstein.
Und zwar zugunsten des FinCap Global Investors Trust, schwieriger Name, Beneficial Owner Wolfgang Höft, unser Phantom.
Oh, das ist aber interessant, dass dann rausgekommen ist, dass dieses Geld, das eigentlich in Belgien sein sollte, nach Liechtenstein geschleust wurde.
Genau, also da wurde versprochen, die Anleger kriegen eine sichere Rente, die sparen vielleicht noch ein paar Steuern da in Belgien und so weiter. Und am Ende ist das Geld aber dort nie angekommen offenbar. Und das war dann so, dass die BaFin offenbar irgendwie drauf aufmerksam geworden ist. Das wissen wir auch aus Ermittlerkreisen und zwar 2015. Und da ist sie Höfts Modell, ersten Modell auf die Schliche gekommen.
Oh, die BaFin hat also richtig hingeguckt mal.
Die hat mal richtig hingeguckt und hat ihm offenbar geschrieben und gesagt, das, was du da mit deiner Genossenschaft in Belgien machst, das ist unerlaubtes Anlagengeschäft und haben ihm gedroht, dass sie das sozusagen untersagen, wenn er das nicht abwickelt.
Und was hat Höft dann gemacht?
Höft hat sich erstmal eine andere Genossenschaft überlegt, die aber nie existiert hat, auch in Belgien. Und dann kam sein großes zweites Modell. Er hat nämlich angefangen mit stillen Beteiligungen.
Also das, was der Michael dann
genau
hatte.
Genau, was der Michael gemacht hat. Er hat das dann abgewickelt, hat dann einfach Schritt für Schritt das Geld in diese stillen Beteiligungen in Deutschland verschoben. Und was dann passiert, das finde ich, ist dieses wirklich unglaublich an der Geschichte. Das ist eigentlich ein Knackpunkt. Weil eigentlich hätte die BaFin ja weiter hingucken müssen. Mensch, der macht eine neue Gesellschaft in Belgien, die gibt's dann gar nicht.
Weil sie hatten ihn ja auf dem Schirm.
Genau, eigentlich hätten die ihn da an dem Punkt stoppen können. Und dann wäre der Michael vielleicht gar nicht geschädigt worden.
Aber die BaFin hat nichts gemacht.
Nee. Die BaFin, also es ging dann weiter. 2019 hat sich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet in Bonn und hat die Räumlichkeiten von Höft in Bonn durchsucht, hat da wahrscheinlich Unterlagen gesichert und so weiter. Aber es blieb eben nur bei den Ermittlungen und die BaFin hat da auch nichts weiter gemacht.
Und die Ermittlungen laufen bis heute?
Bis heute.
Und es ist aber noch nichts rausgekommen, weil normalerweise ist es ja so irgendwann... Wenn diese Geschichten auch aus den Urteilen so klar sind, dann müsste es eigentlich auch strafrechtliche Konsequenzen geben. Aber das ist bisher noch nicht der Fall.
Nee, also sie sind immer noch dabei, alles zu sichten. Also da ist noch nichts weiter vorangeschritten irgendwie bei denen.
Weil es natürlich auch schwierig ist. Ne? Wir haben vorhin drüber gesprochen, verzweigtes Firmensystem, der Typ ist mehr oder weniger ein Phantom, dann sind irgendwelche Strohleute eingebunden und das macht es, glaube ich, einfach schwierig, auch bei den Ermittlungen. Trotzdem ist es natürlich schon krass, dass da bisher noch nichts passiert ist. Aber du hast dann ja auch mit einem Anwalt gesprochen, der sich ja sehr stark in diesen Fall reingegraben hat.
Alexander Knaus ist der Anwalt, den wir jetzt gleich hören. Das ist einer der profiliertesten Anwälte. Der hat mittlerweile rund 70 Fälle. Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht für die Kanzlei Meyer-Köhring in Bonn. Und den haben wir mal gefragt, warum da von den Behörden so wenig passiert, beziehungsweise warum die BaFin den offenbar vom Haken gelassen hat.
Ja, die Rolle der BaFin und warum sie Herrn Höft nicht das Geschäft untersagt, das ist eine gute Frage. Aus meiner Sicht spielt die BaFin eine viel zu passive Rolle in dieser ganzen Sache. Immerhin ist die BaFin ja schon bei den Durchsuchungen, die es im Jahr 2019 bei MW gab, dabei gewesen. Und dann wird man wohl annehmen dürfen, dass sie seit dieser Zeit eigentlich auch, wenn nicht sogar schon früher, eigene Ermittlungen tätigt. Nun sind wir 5 Jahre weiter und MW kann immer noch seinen Geschäften nachgehen.
Ja, und wir haben natürlich auch die BaFin gefragt, aber ja, die wollte sich zu dem Fall nicht weiter äußern.
Naja, nicht ganz. Also zu Wolfgang Höft als einzelne Person wollte sie sich nicht äußern, weil sie das nämlich aus Verschwiegenheitsgründen nicht darf. Aber ich wollte dann natürlich auch noch mal wissen, warum Herr Höft und seine Firmen weiterhin Geldanlagen unter der Aufsicht der BaFin vermitteln können. Denn eigentlich hätte er und seine Firmen schon eine BaFin-Erlaubnis gebraucht, um die belgischen Genossenschaftsanteile zu vermitteln. Und er wurde auch schon mehrfach rechtskräftig wegen Schädigung der Anleger verurteilt. Und die BaFin hat mir auf diese Frage dann geantwortet, sie hätten seinerzeit bei ihren Ermittlungen damals nicht ausreichende Anhaltspunkte gehabt, um gegen die unerlaubte Anlageberatung einzuschreiten.
Was schon erstaunlich ist bei Hunderten von Opfern, die sich da vorfinden.
Die Frage ist natürlich, ob diese Fälle der BaFin alle bekannt waren. Aber ja, Fakt ist, in der Vergangenheit hat die BaFin laut eigener Aussage nicht genügend Anhaltspunkte gehabt, um Höft die Anlageberatung zu untersagen. Und jetzt, das haben sie mir auf Nachfrage nochmal geantwortet, prüft die BaFin aber, ob die MW-Gesellschaften in Deutschland unerlaubte Geschäfte betreiben. Aber offen bleibt damit schon, wie genau die BaFin beim Fall Höft und den belgischen Genossenschaften da in Vergangenheit hingeguckt hat, aber vor allen Dingen auch gehandelt hat. Vielleicht waren sie damals aber auch mit Wirecard schon beschäftigt.
Das kann natürlich auch sein.
Genau, aber gerade weil da eben nichts passiert ist, da hat der Höft dann weitergemacht eben mit diesen stillen Beteiligungen. Und das war eben ganz interessant, weil man hat dann nämlich anders als in Belgien nicht mehr in namhafte Unternehmensaktien investiert, sondern man hat in diese Gesellschaften selber von der MW-Gruppe investiert, die eigentlich einfach nur Versicherung vermittelt haben.
So, und bei deiner Recherche bist du dann auch auf einen Anlageberater gestoßen, der diese Produkte ja den Kunden verkauft hat. Was, erzähl mal die Geschichte, wie geht die?
Also er hat quasi angefangen, als es in Belgien schon abgewickelt worden ist. Und er wusste eigentlich von gar nichts. Er hat gedacht, das ist so ein ganz normaler Job als Finanzberater. Er fährt da zu seinen Kunden rum und berät die und verkauft denen seriöse Produkte. Und dann nach einer gewissen Zeit ist ihm aber offenbar klar geworden, irgendwas ist hier nicht ganz in Ordnung. Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Und das hat er uns erzählt, ab wann dieser Punkt war. Und die Stimme haben wir jetzt aus Persönlichkeitsschutz verzerrt.
Also ab dem Zeitpunkt, wo die Kunden mich anriefen, die normalerweise vor 2 Monaten eine Rente erhalten, als die mich anriefen und sagten, dass sie die monatliche Rente nicht erhalten. Ab dem Zeitpunkt ist mir bewusst geworden, dass hier das, was da von sich gibt, nicht stimmen kann.
Und dieser Berater, der hat teilweise am Tag bis zu 100 Beschwerdeanrufe bekommen. Für ihn war das ein absoluter Psychoterror, weil er immer quasi die Anleger im Nacken hatte, die ihr Geld nicht bekommen haben. Und er musste immer mit Herrn Höft parallel telefonieren und versuchen, das Geld wiederzubekommen. Und da hat er uns auch von einigen traurigen Schicksalen dieser Anleger berichtet.
Es sind ja menschliche Situationen, es sind ja Menschen, die haben hier komplette Altersversorgung in die MW-Gruppe investiert und stehen da mit nichts. Sind über 70, 75, zum Teil 80 und haben keinen Cent in der Tasche. Vor Weihnachten habe ich die ganzen Anrufe bekommen. Es steht Weihnachten vor der Tür. Wir wissen nicht mal, wie wir Geschenke an die Enkelkinder und so weiter und so weiter. Mit solchen Sachen bin ich konfrontiert worden.
Das ist natürlich wirklich traurig und aber natürlich immer der gute Hinweis von uns, nicht die komplette Altersversorgung in irgendein Produkt investieren, das man nicht kennt, weil das ist natürlich fatal.
Genau, für die Recherche habe ich dann noch mit mehreren Kanzleien auch gesprochen zu dem Fall. Eben mit dem Alexander Knaus, den wir auch gerade gehört haben. Und für seine Mandanten ist Knaus inzwischen bis vor das Oberlandesgericht in Köln gezogen. Und da wurde der Höft nämlich persönlich verurteilt, tatsächlich. Er muss den Geschädigten Schadensersatz bezahlen. Und die MW Vermögens- und Finanzberatung übrigens auch. Und Knaus hat dann quasi auch erklärt, zu was Herr Höft genau von den Gerichten verurteilt worden ist.
Also Herr Höft ist mittlerweile in vielen Urteilen des Landgerichts Bonn und auch rechtskräftigen Urteilen des OLG Köln bescheinigt worden, dass er die Anleger vorsätzlich sittenwidrig geschädigt hat. Und das liegt natürlich darin begründet, dass er den Leuten vorgegaukelt hat, es gäbe eine Gesellschaft, in die sie investieren würden, die es in Wahrheit gar nicht gab, was er den Leuten natürlich nicht gesagt hat. Und die Gelder sind dann in Kanälen verschwunden, von denen wir teilweise nach wie vor nicht wissen, wo, aber jedenfalls nicht da, wo die Anleger glaubten, dass das Geld ist. Und das nennen wir Juristen dann vorsätzliche sittenwidrige Schädigung. Im Regelfall erfüllt das dann auch die Voraussetzungen des sogenannten Eingehungsbetruges.
Ja, neben den zivilrechtlichen Urteilen habe ich Wolfgang Höft natürlich auch mit all unseren Vorwürfen mit einem Fragebogen konfrontiert. Und zwar habe ich versucht, ihn auf allen möglichen Wegen zu erreichen, damit wir die Fragen auch alle beantwortet bekommen. Ich habe seine Kanzlei kontaktiert, die ihn und die MW-Firmen vor Gericht vertreten. Dann eine weitere, die ihn zwischenzeitlich auch mal vertreten hat. Und ich habe ihm unsere Fragen auch über die E-Mail-Adresse der MW Finance Group zugeschickt. Und weil ich ganz sicher gehen wollte, dass die E-Mail auch wirklich angekommen ist, habe ich die Geschäftsführerin der MW-Gesellschaft in Düsseldorf angerufen. Und die hat mir am Telefon auch nochmal bestätigt, dass diese E-Mail angekommen ist und Herr Höft sich darum kümmert. Wir haben ihm jetzt eine Frist von 3 Tagen für die Antwort gegeben. Bis zum Ablauf von dieser Frist haben wir allerdings keine Antwort bekommen.
Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, die strafrechtlichen Konsequenzen sind bisher überschaubar. Da laufen immer noch Ermittlungen. Aber natürlich ist für die Anleger, für die geprellten Anleger, die ganz entscheidende Frage, haben sie noch eine Chance, an ihr Geld ranzukommen?
Und das ist tatsächlich wirklich schwierig, weil der Höft, der legt sein Vermögen nicht offen. Wir wissen nicht, wo der noch Konten hat, ob das Geld vielleicht schon komplett im Ausland gelandet ist. Das heißt, die Anleger kommen da gar nicht so einfach ran. Selbst wenn die Gerichte jetzt sagen, ey, ihr habt Schadensersatzanspruch, heißt das noch lange nicht, dass sie ihr Geld auch wirklich bekommen.
Aber einige haben jetzt ja auch schon mal was bekommen, hattest du ja dann recherchiert.
Es war wohl anfangs so, dass es ein paar Anleger gab, die Teilbeträge ausbezahlt bekommen haben, aber nicht die gesamte Summe. Und jetzt vor kurzem hat ein Anleger wohl auch noch mal 5.000 Euro überwiesen bekommen. Aber die Frage ist natürlich, das ist alles ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und wahrscheinlich auch ist meine Vermutung eine Hinhaltetaktik, damit die Leute einfach Ruhe geben.
So, wir haben ja mit dem Michael dann ja nochmal gesprochen. Das war der macht so Millionenhörer, der uns auf den Fall aufmerksam gemacht hat und 150.000 Euro investiert hat und dieses Geld bisher nicht wiedergesehen hat, hinterhergejagt ist, den Herrn Höft stellen wollte mit seinem Boxerfreund und alles wirklich unternommen hat. Und den haben wir natürlich nochmal gefragt, ob er auch noch Hoffnung hat, dieses Geld wiederzusehen.
Ja, ich hatte immer diese Hoffnung noch, dass ich sage, wenn ich denen genug auf den Geist gehe, dann geben sie mir mein Geld wieder und holen sich das vielleicht bei einem anderen. Also so blöd das klingt, aber ich hatte ja dann schon das Gefühl, das ist eine Masche und die suchen sich dann immer wieder neue Opfer. Und wenn du da nur, ja, sage ich mal, penetrant genug die nervst, dass dann doch noch was zurückkommt.
Also diese Strategie ist bisher nicht aufgegangen von Michael. Er sagt auch, dass er sich sehr über sich selber ärgert, weil auf der einen Seite waren es nur 2,5% Rendite. Es klang sicher, es war die Versicherungsvertreterin, aber er hätte wahrscheinlich noch genauer hinschauen müssen. Trotzdem ist er natürlich wütend, versucht sein Geld wiederzubekommen. Ob er es bekommt, ich glaube, die Chancen sind ehrlicherweise eher gering. Oder wie schätzt du das ein?
Ja, also wenn man in die Vergangenheit guckt, wie gesagt, da sind immer nur Teilbeträge ausgezahlt worden oder gar nichts. Und ich glaube, es ist wirklich eine Glückssache. Und ich glaube, es wäre auch wichtig, dass einfach die Behörden mal einschreiten. Also die Staatsanwaltschaft hätte ja zum Beispiel die Möglichkeit, Vermögen einzufrieren. Oder bei der BaFin mal eine Abfrage zu machen, was hat denn der Herr Höft eigentlich für Konten, dass man da mal genauer hinguckt. Aber da ist laut unseren Informationen nichts passiert.
Und dann kommt etwas dazu, was sozusagen nochmal das i-Tüpfelchen bei der ganzen Geschichte ist. Wir haben ja vorhin über dieses belgische Modell gesprochen. Da haben ja viele Leute ihre Gelder investiert und ihre Gelder nicht zurückbekommen. Und jetzt ist es auch noch so, dass sie Ärger mit dem Finanzamt haben. Wie kommt das denn, Joanna?
Das ist auch eine ganz abstruse Wendung in dieser Geschichte, weil die Steuerfahndung hat wohl an die Anleger geschrieben und meinte, wir ermitteln hier in einem Steuerstrafverfahren gegen Höft. Helft uns doch mal mit. Dann haben die Anleger wohl Infos geschickt und dann haben sie nochmal Post bekommen und hat die Steuerfahndung gesagt, Leute, ihr habt in Belgien investiert und habt es dann nochmal teilweise in eine stille Beteiligung umgemünzt. Ihr müsst jetzt darauf Steuern zahlen.
Oh Gott, das ist ja schrecklich.
Sozusagen die Gewinne, die sie nie real in der Hand hatten, das Geld, was sie nie in der Hand hatten, darauf müssen sie jetzt auch noch Steuern bezahlen.
Und das hat uns jetzt nochmal der Anwalt, der Alexander Knaus, eingeschätzt, wie er das beurteilt.
Also Leute sollen dafür, dass sie betrogen worden sind und eben gerade keine Gewinne wirklich erzielt haben, dann auch noch Steuern zahlen. Dann ist der einzige Gewinner am Ende der Staat. Das kann aus meiner Sicht nicht richtig sein. Und ich finde, hier ist der Gesetzgeber gefordert, Regelungen zu finden, in welchen Fällen Anleger, die auf sowas reingefallen sind, dann nicht auch noch steuerlich gestraft werden sollen. Das kann insbesondere nicht sein, wenn Leute ihre Altersvorsorge verloren haben, vor dem Nichts stehen und dann auch noch Steuerschulden haben, die sie nur mit Mühe oder gar nicht mehr begleichen können, aufgrund von Vorgängen, die letztlich nur auf dem Papier existieren. Das halte ich für einen großen Skandal.
Um nochmal darauf zurückzukommen, wir haben ja vorhin über diesen Rentner geredet, ne? Der hat mir dann auch erzählt, jetzt zahlt er auch noch die Steuern zurück. Und er meinte, er ist wirklich am Ende. Er hat nicht mal mehr Geld, sich jetzt rechtlich dagegen zu wehren.
Und ich finde bei dem Fall auch besonders interessant, wir reden ja häufig bei diesen Anlagebetrugsfällen davon, dass ja auch so eine Gier dahinter steckt. Und wenn man sich das anguckt, auch gerade zum Beispiel den Fall von dem Michael mit seinen 2,5% Rendite, dann geht es ja nicht um Gier, die ja der Grund im Endeffekt dafür waren, dass man hier sein Geld verloren hat, sondern hier war es wirklich oder ist es wirklich ein ausgefeiltes System mit Leitfaden, mit Masche, mit Strohleuten und drumherum. Und was ich natürlich auch wirklich ja erschreckend finde, ist, dass dieser Herr Höft mit dieser Geschichte durchkommt und dass die Behörden ihn einfach nicht zur Strecke bringen können.
Genau, das ist das Absurde. Also die Anleger, die geschädigt sind, werden zur Strecke gebracht quasi, weil sie noch Steuern nachzahlen müssen. Und Herr Höft kann weiter draußen rumlaufen. Übrigens, man weiß überhaupt nicht, wo der ist, ne?
Was vermutest du denn?
Also ich glaube, dass er sich irgendwo da in Bonn, Baden-Baden, irgendwo, wo die Gesellschaften noch sitzen oder saßen, bewegt.
Weil es gab ja auch mal ein Haus von ihm, das dann ausfindig gemacht worden ist.
Genau, also es gab ein Haus in Bonn, das ist aber mittlerweile wohl verkauft worden. Und er hat ja immer seinen, das finde ich auch interessant, er hat seinen Wohnsitz in Belgien gemeldet. Und vor den Gerichten sagt er mal, ich bin ja für gar nichts zu verantworten, weil ich wohne ja eigentlich offiziell in Belgien. Aber jetzt kommt das Witzige daran, das Haus in Belgien ist zwangsversteigert.
Wahnsinn. Und dann hat er noch ein Konto in Liechtenstein. Also das Phantom Höft ist noch nicht geschnappt. Vielleicht wird es ja geschnappt, weil wir diesen Fall jetzt publik gemacht haben. Und ich finde es natürlich unglaublich mutig auch von unserem Hörer Michael, dass er uns darauf aufmerksam gemacht hat. Er hat ja am Anfang gesagt, naja, ich stehe da natürlich auch ein bisschen blöd da, weil ich Geld versenkt habe. Aber ich finde es total wichtig, dass wir so einem Fall nachgehen. Und das ist ja auch unglaublich, auf was für Dimensionen du dann auch bei deiner Recherche gestoßen bist, weil wir kriegen natürlich häufiger mal so Hinweise, ich habe mein Geld verloren. Aber hier siehst du ja richtig ein System dahinter.
Und ich finde auch das deshalb mutig von Michael, genau was du sagst, weil er eben nicht alleine ist. Es sind ganz viele Leute, teilweise auch Ärzte und Unternehmer und so weiter, die haben da angelegt und die haben einfach Vertrauen gehabt. Und dieses Vertrauen ist ausgenutzt worden.
Und es ist natürlich auch unsere Aufgabe als Medien, Licht ins Dunkel zu bringen, ja, der Wahrheit so nahe wie möglich zu kommen und natürlich auch Missstände aufzudecken. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat, wie wir diesen Fall heute präsentiert haben mit Joanna. Joanna, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ein wirklich unglaublicher Fall und vielen Dank dafür.
Vielen Dank. Mir war es auf jeden Fall auch ein Fest.
Also wenn ihr noch Hinweise zu diesem Fall habt, immer gerne an uns, an Macht und Millionen auf jeden Fall. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Christine Vandenberg und Kajan Öskens. Produktion Per Semrau. Titelmusik Afonelli.